Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Die Bauzinsen, die steigen und die Baukosten auch. Das ist ein heißer Mix für alle, die noch kaufen oder bauen wollen, aber auch für alle, die Geld in Immobilienunternehmen investieren. Wir schauen uns das gleich genauer an. Wenn Sie Vermieter sind, wird es Sie nicht freuen. Sie werden sich am CO2-Preis beteiligen müssen, der anfällt, wenn Ihr Mieter heizt. Das hat gerade das Kabinett entschieden. Eltern mit Kindern sollen bei der Pflegeversicherung weniger bezahlen müssen, je mehr Kinder sie haben, hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. Und Frankreichs Atomindustrie hat sich in den vergangenen Monaten wie ein Tiger gebärdet und scheint jetzt eher wie ein Bettvorleger zu landen. Womit beginnen wir? Wir beginnen an der Börse mit Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, die Technologieaktien in den USA, bei denen noch viele Ende des vergangenen Jahres gedacht haben, oh, hätte ich da doch mal gekauft, die schmieren gerade ganz schön ab. Bei Snap, da gab es gestern den jüngsten Ausverkauf. Die Aktien, die sind ungefähr 30% nach unten gedreht. Bleibt das jetzt so, dass die Technologiekonzerne dauerhaft gerupft werden an der Börse?
Wenn man das wüsste, dann könnte man sich positionieren. Aber die Kursabschläge in der Tat sind ja schon sehr deutlich. Facebook zum Beispiel, besser der Mutterkonzern Meta, jetzt seit Jahresbeginn ein Minus von 50%. Für andere ging es um bis zu 70% bergab, 30% Minus an einem Tag, wie jetzt gestern. Das ist auch mal eine ganz klare Ansage. Muss man auch erstmal verkraften. Fragen wir Jürgen Mollner, einen, der sich damit auskennt, nämlich Kapitalmarktexperte von RoboMarkets, der hier neben mir sitzt. Die ersten sprechen ja schon vom neuen Markt 2.0. Jeder erinnert sich 2000, als es dann alles zusammenbrach. Wird das wieder sowas?
Hallo erstmal. Nein, ich kann mir das nicht vorstellen, weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Der neue Markt war damals hinterlegt von Geschäftsmodellen, von Aktien, wo das auf dem bedruckten Papier gut aussah, die aber in Echtheit nicht liefern konnten. Das sieht natürlich heute ganz anders aus. Diese Konzerne, über die wir sprechen, die sogenannten Fangaktien wie Facebook, Apple, Google und so weiter, haben tatsächlich jetzt im ersten Quartal, das muss man sich mal vorstellen, 70 Milliarden Dollar verdient. Das ist natürlich schon mal eine Ansage. Was jetzt passiert, ist einfach, dass Luft rausgenommen wird aus diesen extremst hohen Bewertungen und wir kommen jetzt auf ein normales Niveau zurück. Und ich bin auch der Meinung, dass man bei diesen Aktien ein geduldiger Anleger sein sollte. Man könnte auf jeden Fall hier anfangen, Positionen aufzubauen, die sich bestimmt in ein paar Monaten oder Jahren auf jeden Fall lohnen sollten. Natürlich nicht jetzt all in gehen, aber auf jeden Fall sich mal kleine Positionen dieser Aktien, die teilweise wie Facebook 50% oder Apple 30% und Amazon auch 30% verloren haben. Da kann man sich auf jeden Fall was ins Depot legen.
Gut, schon mal den Tipp vom Kapitalmarktexperten gleich mit auf den Weg gegeben. Aber diese Übertreibung, die Sie gerade angesprochen haben, diese sehr hohen Bewertungen, das muss doch eigentlich jeder, der sich damit auskennt, auch gesehen haben. Wieso ist man da trotzdem in diesen Aktien drin geblieben?
Ja gut, man will ja natürlich, ich bin jetzt auch seit über 30 Jahren dabei, am Höchstkurs verkaufen und zum Tiefstkurs kaufen. Das gelingt aber auch keinem. Nur als wir bis Ende des letzten Jahres aufgrund des billigen Notenbankgeldes die Kurse immer weiter nach oben gegangen sind und jeder hat sich dann vielleicht geärgert, der zu früh verkauft hat. Jetzt sind wir natürlich an einer Position angelangt, wo die Kurse schon extremst gefallen sind. Wer hat sich oben verabschiedet? Wahrscheinlich die wenigsten. Aber nichtsdestotrotz, es war der Grund, dass viele billige Geld der Notenbanken hat die Kurse in Höhen, in Anführungsstrichen, transportiert, die nicht gerechtfertigt waren vom KGV. Und jetzt haben wir ein gesundes Niveau langsam.
Also KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Jetzt geht dieses Geld woanders hin. Man zieht es aus diesen Aktien ab. Wohin fließt es in den Aktienmarkt im Augenblick? Wenn ich mir das hier so anschaue, nicht unbedingt.
Nein, ich könnte mir mal vorstellen, dass auch viel Geld auf der Seite ist, erstmal geparkt wird, dass man einfach sagt, man wartet einfach mal ab, bis die Situation klarer ist aufgrund der Gemengelage, Lieferkettenprobleme, Pandemie, gut, die ist im Moment jetzt eher außen vor, oder die Inflation plus der Ukraine-Krieg. Für Aktien ist es im Moment zu toxisch und insofern warten einige eher mal ab, um dann, wenn es wieder sich aufklärt, um dann einzusteigen.
Sagt Jürgen Mollner, Kapitalmarktexperte von RoboMarkets. Vielen Dank.
Samir Ibrahim, wo steht denn jetzt gerade der DAX?
Ja, heute gibt er noch einmal nach, ein Viertelprozent im Minus aktuell. Das sind 35 Punkte, Stand jetzt also 13.886 Punkte. Man wartet hier ein Stück weit auf die FED-Protokolle. Die ersten sprechen ja schon von der Schaukelbörse, weil das hier die ganzen Tage schon so geht. Der pendelt ja immer um diese 14.000er-Marke rum. Aber vielleicht gerade da noch mal die Frage, wo wir den Kapitalmarktexperten gerade hier sitzen haben. Geht das jetzt noch so weiter?
Wir sind im Moment, wie gesagt, in der Schiebezone 13.800 unten, 14.200 oben. Was passiert? Im Moment sind einige einfach dazu, stehen an der Seitenlinie, warten ab. Verlieren wir, also kommen wir Kurse unter 13.800, gibt es technisch Verkäufe. Stop-Sell nennt man das bei uns. Oder über 14.200 Stop-Buy-Käufe. Wie das Wort schon sagt, dann kommen technische Käufe, die das weitere Kursniveau nach oben drücken. Solange wir diesen Korridor nicht verlassen, passiert auch nichts.
Jetzt wissen wir Bescheid. Gut, also so viel zum DAX.
Worüber wir noch nicht ganz Bescheid wissen, ist die Konsumstimmung in Deutschland. Die bleibt nämlich an einem absoluten Tiefpunkt, sagt heute die Gesellschaft für Konsumforschung. Was bedeutet das?
Also schlecht wie selten. Den Leuten bleibt ja wegen der hohen Inflation auch kaum etwas für Anschaffung. Macht sich auch bemerkbar in einigen Kursen. Also Aktien wie Adidas oder Puma zum Beispiel, die kommen weiter unter die Räder. Puma mit einem Minus von rund 2% zum Beispiel. Da spielen allerdings auch die Probleme in China aktuell eine Rolle. Die Lockdowns sind ein wichtiger Markt für beide Unternehmen. Und ja, natürlich auch die gestörten Lieferketten.
Gestern gab es Presseberichte aus Großbritannien, nach denen die Regierung dort extra hohe Gewinne, also sogenannte Übergewinne von Stromkonzernen, nochmal extra besteuern will. Die Diskussion, die geht auf EU-Ebene weiter heute. Die Stromerzeuger RWE und E.ON, denen macht das aber gar nichts aus.
Naja, also Sie haben ja gestern Ihr Fett auch schon wegbekommen, also RWE mit deutlichen Einschlägen, die wir da gesehen haben. Da gibt es heute die klassische Gegenreaktion. Ist aber insgesamt auch so, dass die defensiven Werte eher gefragt sind. RWE jetzt aktuell mit einem Plus von gut 2%, E.ON etwas weniger mit einem Plus von 1,3%.
Und der Windkraftanlagenhersteller Nordex, der hat Aufträge, aber er hat Lieferschwierigkeiten.
Ja, und deshalb die Prognose gesenkt, der Warn vor einbrechenden Gewinnen, die Reaktion der Anleger völlig klar, ein Minus von 16%, in der Spitze 20%, da wird man sich was überlegen müssen.
Und beim Euro, wie steht der?
Ja, etwas zurückgekommen auf 1,0665 $, die Rentenumlaufrendite auch etwas nachgegeben auf 0,84%, der Goldpreis eben etwas niedriger bei 1.852 $.
Danke, Samir Ibrahim nach Frankfurt. Seit 1,5 Jahren zahlen wir alle, ob Mieter oder Besitzer einer Immobilie, auf das Heizöl oder Erdgas, mit dem wir heizen, einen CO2-Aufschlag drauf. Bisher schultern Mieter die CO2-Abgabe alleine. Die Ampel will, dass die Vermieter einen Teil davon bezahlen, ab Ende des Jahres, weil sie dann mehr Anreiz haben, eine moderne Heizung einzubauen oder das Haus besser zu dämmen. Heute hat das Kabinett zugestimmt. Ann-Kathrin Büsker erzählt uns, wie das laufen soll.
Der CO2-Preis soll dazu dienen, fossile Energieträger teurer zu machen und so Lenkungswirkung hin zu fossilfreien Technologien zu entfalten. Doch im Gebäudesektor, also beim Heizen, wurde er bislang vollständig auf Mietende umgelegt, die selbst keinen Einfluss auf Heizsysteme und Dämmung haben. So verpuffte die Lenkungswirkung. Dies soll sich nun ab dem kommenden Jahr ändern, das hat das Bundeskabinett heute beschlossen.
Mieter sind häufig darauf hier angewiesen, dass die Vermieter die Wohnungen sanieren und deswegen ist es sinnvoll, dass die Mieter einen Teil der Kosten tragen.
So der grüne Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck nach der Kabinettssitzung. Ursprünglich war eine Aufteilung zu jeweils 50% im Gespräch. Nun hat sich die Bundesregierung auf ein Stufenmodell verständigt.
Und zwar von schlecht sanierten Wohnungen, wo die Vermieter einen höheren Kostenanteil tragen müssen, zu sanierten Wohnungen, wo der Kostenanteil für die Vermieter dann der Null geht. Sodass es einen echten Anreiz für die Vermieter gibt, die Wohnungen zu sanieren. Und das soll eben auch passieren. Das ist der Sinn des Gesetzes.
Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, verwies darauf, dass diese Regelung eben jene entlastet, die bereits ihre Mietobjekte saniert hätten. Bei geringerem CO2-Fußabdruck pro Quadratmeter tragen die Mieterinnen und Mieter den Großteil der Kosten, weil auch sie durch ihr individuelles Heizverhalten zum Verbrauch beitragen. Auf genau diesen Punkt verweist der Verband Haus und Grund Rheinland-Westfalen. Vermieter hätten keinen Einfluss auf das Heizverhalten der Mieter, sollten aber künftig die, Zitat, Zeche dafür zahlen. Der Verband spricht von einem Tabubruch. Ganz anders der Deutsche Mieterverein. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio erklärte Melanie Weber-Moritz, Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbundes,
dass dieses Stufenmodell nicht den erwünschten Anreiz für Vermieter schaffen wird und nicht die Lenkungswirkung schaffen wird, weg von den fossilen Brennstoffen hin zu den Erneuerbaren, und dass die Last immer noch zu einem viel zu hohen Anteil bei den Mieterinnen und Mietern liegt.
Kritik kommt auch vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Weder gerecht noch plausibel, nannte der Leiter des Teams Energie und Bauen beim VZBV, Thomas Engelke, das Stufenmodell im Handelsblatt. Aus Sicht von Bundesjustizminister Marco Buschmann ist das Gesetz unbürokratisch. Man habe sich genau überlegt,
wie man sozusagen aus der Verbrauchsabrechnung heraus mit einer ganz einfachen Rechenoperation einen Wert ermittelt. Dann schaut man in eine Tabelle und dann hat man im Prinzip die Stufe ermittelt. Das ist also relativ einfach.
Doch schon im Gesetzentwurf wird deutlich, dass dies absehbar zu Konflikten führen wird. So heißt es dort, es ist nicht auszuschließen, dass es im Mietverhältnis anfänglich Unsicherheiten in der Anwendung der neuen Rechtslage gibt. Dies kann in vereinzelten Fällen zu vermehrtem Beratungsbedarf bis hin zu einer gerichtlichen Klärung und geringfügigen Mehrbelastungen der Gerichte führen. Die neuen Regelungen sollen ab Januar gelten.
Erstmal muss das alles aber noch durchs Parlament. Wenn Sie ein Haus oder eine Wohnung besitzen in einer gefragten Lage, dann sind Sie vielleicht in der tollen Situation jetzt, dass Ihre Immobilie ein Viertel, ein Drittel oder gar die Hälfte mehr wert ist als noch vor wenigen Jahren. Am Immobilienboom haben viele Immobilienkonzerne gut mitverdient, auch an der Börse. Aber jetzt steigen nicht nur die Materialkosten, sondern auch die Bauzinsen. Lässt das die Preise sinken und verlieren die Immobilienaktien? Konstantin Röse.
Wohnraum in Deutschland ist an vielen Orten knapp. Doch der viel zitierte Bauboom der letzten Jahre kühlt sich ab. Dafür sprechen auch neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Die Zahl neuer Wohnungen im vergangenen Jahr ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, zum ersten Mal seit 10 Jahren. Das liegt zum Beispiel an knappem Material und hohen Preisen für Baustoffe. Dabei werden Wohnungen besonders in den Ballungszentren und Speckgürteln deutscher Großstädte dringend benötigt, sagt Professor Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft IW.
Einige Großstädte, da läuft es ganz gut, Hamburg zum Beispiel oder Frankfurt. Aber in manchen Großstädten wie eben Köln oder Stuttgart ist die Bautätigkeit nach wie vor zu gering. Das heißt, die Anspannung bleibt hoch im Wohnungsmarkt.
Ein Grund, warum auch die Mieten hoch bleiben. Menschen, die auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum sind, spüren das besonders. Immobilienkonzerne wie Vonovia oder Tagimmobilien hingegen profitieren von steigenden Mieteinnahmen. Sorgen bereiten der Branche besonders die steigenden Bauzinsen, die Kredite teurer machen, erklärt Immobilienfondsexpertin Sonja Knorr von der Ratingagentur Scope.
Gerade für den privaten Häuslebauer spielt das natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Wenn wir jetzt Richtung Gewerbeimmobilien gucken, hier ist immer noch sehr, sehr viel Geld im Markt.
Die Zinsen zehnjähriger Darlehen beispielsweise haben sich seit Jahresanfang mehr als verdoppelt. Und das bekommt eine ganze Branche jetzt zu spüren.
Die beste Zeit für die Immobilienwirtschaft ist da jetzt auch erstmal vorbei,
sagt Professor Michael Vogtländer vom IW.
Die Wende kommt jetzt und da werden auch bei manchen Immobilienkonzernen sicherlich Bewertungsverluste eintreten, dass man eben auch die Immobilien anders bewerten muss angesichts der höheren Zinslage.
Heißt also, die Immobilienpreise könnten sich entspannen. Nach dramatischen Steigerungen in den letzten Jahren schätzt das Online-Portal Immowelt, dass in vielen Städten die Kaufpreise von Wohnimmobilien stagnieren oder sogar leicht sinken könnten. Das zeigt auch an der Börse Wirkung. Die Aktienkurse großer Immobilienkonzerne wie Vonovia, Aroundtown oder Tagimmobilien kennen aktuell nur eine Richtung, und zwar nach unten. Immobilienfonds hingegen seien für Anleger aktuell noch attraktiv, sagt Fondsexpertin Sonja Knorr.
Sachwertanlagen sind ja grundsätzlich erstmal in Zeiten steigender Inflation auch interessant. Am Ende des Tages guckt der Investor ein Stück weit natürlich auch auf die Attraktivität der Alternativanlage.
Das zeigt, Immobilien bleiben für viele Menschen eine interessante Anlagemöglichkeit, trotz hoher Inflation und steigender Zinsen. Die Zeit des Immobilienbooms an der Börse hingegen ist erstmal vorbei.
Ist es gerecht, dass Menschen mit Kindern genauso viel in die Pflegeversicherung einbezahlen wie Menschen ohne Kinder? Nein, das hat schon vor 21 Jahren das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Denn Eltern leisten einen großen Beitrag dazu, dass das umlagefinanzierte Sozialversicherungssystem funktioniert. Aber Je mehr Kinder sie haben, desto größer ist ihr Beitrag. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden, Eltern mehrerer Kinder müssen bei den Beiträgen zur Pflegeversicherung stärker entlastet werden. Details von Gudula Geuter.
Nach der heutigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts folgt das aus der Logik des verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes. Eltern von nur einem Kind würden wegen ihrer Erziehungsleistung und den daraus folgenden materiellen Einbußen entlastet. Hätten sie aber zwei oder mehr Kinder, bleibe die Entlastung gleich, obwohl doch ihr Aufwand größer sei. Jonas Heimbach, Sprecher des Bundesverfassungsgerichts.
Bei den Beiträgen zur sozialen Pflegeversicherung werden Eltern mit mehreren Kindern gegenüber Eltern mit weniger Kindern benachteiligt. Es bleibt unberücksichtigt, dass der wirtschaftliche Erziehungsaufwand mit wachsender Kinderzahl steigt.
Insofern haben die Verfassungsbeschwerdeführer nach jahrelangem gerichtlichen Streit Erfolg. Zufrieden sein dürften sie trotzdem nicht, denn an sich wollten sie und wollten Verbände, die sich für Familien einsetzen, weit mehr erreichen. Sie wollten eine Besserstellung oder eine größere Berücksichtigung der Erziehungsleistung im gesamten Sozialversicherungsrecht. Das aber lehnten die Richter des ersten Verfassungsgerichtssenats heute ab. Hintergrund ist eine Entscheidung dieses selben ersten Senats aus dem Jahr 2001. Damals hatten die Richter gefordert, dass die Erziehungsleistung stärker berücksichtigt wird. Als Grund nannten sie auch damals den Gleichheitssatz. Eltern würden schlechter gestellt als Kinderlose, weil sie praktisch zweimal belastet würden. Einmal durch die Beiträge, die sie zahlen, zum anderen aber durch die Erziehungsleistung und damit verbundene Kosten und materielle Einbußen. Gemeint waren nicht nur die Ausgaben, die Kinder verursachen, sondern auch die Folgen für den Lebensweg, etwa dadurch, dass ein Elternteil zu Hause bleibt oder einer oder beide Arbeitszeiten reduzieren. Denn letztendlich trage diese Erziehungsleistung bei einer umlagefinanzierten Versicherung zum Erhalt des Systems bei. Die konkrete Entscheidung bezog sich damals auf die Pflegeversicherung. Gleichzeitig gaben die Richter dem Gesetzgeber aber auf, zu prüfen, ob sich nicht auch Folgen für Renten- und Krankenversicherung ergeben. Der Gesetzgeber änderte daraufhin die Beiträge zur Pflegeversicherung. Kinderlose zahlen seitdem ab dem 23. Lebensjahr einen Zuschlag. Erst in Höhe von 0,25%, seit Anfang dieses Jahres 0,35%. In der Kranken- und Rentenversicherung dagegen gibt es nach wie vor keine Unterschiede beim Beitrag. Allerdings, darauf weisen die heutigen durchweg anderen Mitglieder des Senats nun hin, hat sich seit 2001 insgesamt viel getan bei der Unterstützung von Familien. Der sogenannte generative Beitrag würde auch in den anderen Versicherungszweigen berücksichtigt, wenn auch auf andere Weise. In der Rentenversicherung durch die Anrechnung der Kindererziehungszeiten, in der Krankenversicherung dadurch, dass Kinder ohne zusätzliche Beiträge mitversichert seien. Jetzt ist der Gesetzgeber am Zug. Im Bundestag kommt Lob aus der heutigen Opposition. Die CDU-Politikerin Mareike Lotte-Wulff.
Das Urteil ist ein wichtiges Signal, dass kinderreiche Familien in dieser Gesellschaft mehr Berücksichtigung finden müssen und ihr Beitrag zu unserer Gesellschaft mehr gewertschätzt werden muss.
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßt die Entscheidung. Es seien die Ehegatten und Kinder, die den größten Pflegedienst Deutschlands stemmten, so Vorstand Egon Brüsch. Mehr Solidarität sei überfällig.
Glücklich die Länder, die noch Atomreaktoren haben. Der Gedanke kam seit dem Ukraine-Krieg schon so manchem. Mit dem Argument, dass Atom besser sei als russisches Gas, hat auch Frankreich jüngst seine hochverschuldete Atomindustrie wieder gepusht. Aber es gibt jetzt so viele technische Probleme, dass die hochfliegenden Atomstrompläne in Gefahr sind. Julia Borutta berichtet.
Von 56 Reaktoren stehen 29 still. So viele wie noch nie. Es gibt ein doppeltes Problem. Der Meilerpark des Staatskonzerns ÖDF ist in die Jahre gekommen. Viele Reaktoren sind wegen Regelwartungen abgeschaltet. Doch nun müssen ausgerechnet 12 der jüngeren Meiler zusätzlich vom Netz. Der Grund ist ein Korrosionsproblem, mit dem niemand gerechnet hatte. Bernard de Roussouk, Präsident der nuklearen Sicherheitsbehörde. Zum jetzigen Zeitpunkt erlauben die Kontrollen noch keine Aussage darüber, wie groß die Risse in den Kühlröhren sind. Dazu müssen die Reaktoren stillgelegt werden. Statt rund 70% lieferten Frankreichs Atomkraftwerke im April nur 37% des Strombedarfs. Europas größter Atomstromanbieter Électricité de France schätzt die Mindereinnahmen des Konzerns für das Jahr 2022 derzeit auf 18,5 Milliarden Euro. Schon jetzt ist absehbar, dass im Winter Stromengpässe drohen. Doch eine schnelle Lösung der technischen Probleme ist nicht in Sicht. Denn es fehlt an Fachkräften. Ganz grundsätzlich schätzt ÖDF, dass es bis 2026 einen sechsfach gesteigerten Bedarf an Fachpersonal geben wird. Vor allem, was das Maschinelle angeht. Also Pumpen, das Rohrnetz und es fehlen Schweißer. Das treibt alle um. Und in dieser Rechnung ist der angekündigte Neubau von Reaktoren noch gar nicht enthalten. Und auch nicht der Bedarf, der jetzt durch diese unvorhergesehenen Korrosionsprobleme entstanden ist. Statt Renaissance also erstmal Renovation. Sicherheitsberater Bernard de Rossouk fordert einen Marshallplan. Industrie und Staat müssen sich jetzt da reinhängen, sonst sind die angekündigten Ziele nicht haltbar. Und das wäre das Allerschlimmste für die Glaubwürdigkeit des gesamten Industrieprogramms. Zu all diesen Problemen kommt jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine. Russische Unternehmen waren bis dato die wichtigsten Kunden der französischen Atombranche. Michael Schneider, der Herausgeber des World Nuclear Industry Status Report, sieht die Posten in den Auftragsbüchern schwinden.
Wenn man sieht, dass international Russland ja der entscheidende, aggressivste Promoter war von Atomkraftwerksbau und jetzt plötzlich dieser Engpass entstanden ist. In Finnland ist bereits ein Projekt offiziell annulliert worden für ein russisches Atomkraftwerk. Für dieses russische Atomkraftwerk sollte aus Frankreich eine Turbine geliefert oder Turbinen geliefert werden.
Eigentlich plante man im französischen Wirtschaftsministerium sogar, den russischen Konzern Rosatom mit 20% an dem heimischen Turbinenhersteller in Belfort zu beteiligen. Doch dieser Plan könnte nun auf Eis gelegt werden. Frankreich wähnte sich mit seiner Atomstrategie im Aufwind, doch die Pläne sind ins Trudeln geraten.
Soweit Julia Borutta. Und nun die Presseschau. Ein internationales Medienkonsortium hat weitere Belege für die massenhafte Internierung von Uiguren in China veröffentlicht. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ist deshalb eine Diskussion über die wirtschaftlichen Beziehungen zu Peking entbrannt.
Freiheit ist wichtiger als Freihandel. Der Schutz unserer Werte ist wichtiger als Profit. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat in Davos eindeutige Worte gefunden. Viel weniger eindeutig ist indes, ob den Worten auch Taten folgen. Die neuerlichen Berichte über die Verfolgung und Umerziehung von Minderheiten wären ein weiterer Anlass für den Westen, sich auch aus Abhängigkeiten von China zu befreien. Der Eifer, dies zu tun, wird weit weniger stark ausgeprägt sein als im Fall von Russland. Die Neue Presse aus Coburg notiert: Im Umgang mit schwierigen Partnern mag manch einer in den Merkel-Jahren vom goldenen Mittelweg abgekommen sein. Das nun zu korrigieren, ist richtig. Es gehört jedoch zur Ehrlichkeit dazu, dass Handelspolitik nie dazu führen wird, die Mängel der Welt zu beseitigen. Der Globus ist schließlich übersät mit Nationen, die Defizite haben. Das sind nicht nur Russland und China, sondern auch der NATO-Partner Türkei, die Hoffnungsträger bei der Energielieferung wie Katar, Venezuela und Saudi-Arabien, die EU-Mitglieder Bulgarien und Rumänien, die Textillieferanten Bangladesch und Sri Lanka. Vollständig ist diese Mängelliste bei weitem noch nicht. Extreme Positionen führen selten zum Ziel. Natürlich könnte sich die deutsche Wirtschaft von China lossagen, mindestens von Xinjiang, ist in der Stuttgarter Zeitung zu lesen. Moralisch gesehen wäre das vertretbar, wenn nicht gar geboten. Die Folgen für uns wären allerdings noch drastischer als bei einem sofortigen Stopp der russischen Gaslieferungen. Also doch lieber gar nichts sagen zu den immer wieder reportierten Menschenrechtsverletzungen? Augen zu und durch? Auch das verbietet sich für ein Land, das sich regelmäßig die eigenen Werte auf die Fahnen schreibt. Das Handelsblatt thematisiert das OECD-Länderranking zu Steuern und Abgaben. Es ist ein unrühmlicher zweiter Platz. In einem Ranking der Industrieländerorganisation OECD ist Deutschland bei der Belastung von Arbeitseinkommen durch Steuern und Sozialabgaben Vize-Weltmeister. Nur in Belgien muss ein Durchschnittsverdiener mehr an den Staat abführen. Und anders als bei früheren Untersuchungen zeigt sich mittlerweile nicht nur bei gut verdienenden Singles eine vergleichsweise hohe Belastung, sondern auch bei Familien.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Ist es gut und richtig, wenn in und an jeder bayerischen Amtsstube gut sichtbar ein Kreuz hängt? So hat es Markus Söder vor 4 Jahren erlassen. Dagegen gab es eine Menge Klagen, unter anderem von Konstantin Wecker. Und heute wird darüber verhandelt. Gleich hören Sie, wie es weitergeht bei Claudia Hennen in Deutschland heute. Hier im Studio war Sandra Pfister für Wirtschaft am Mittag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.